Das schönste und tiefste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Es ist nur genug, diese Geheimnisse staunend zu ahnen und zu versuchen, von der erhabenen Struktur des Seins in Demut ein mattes Abbild geistig zu erfassen.
Sagte Einstein 1932 in seinem Glaubensbekenntnis.
Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres Podcasts Die großen Rätsel der modernen Physik. Hier sind Alexander Wolf
und Thomas Naumann.
Wir sind zwei Physiker. Ich arbeite als Physiklehrer an einer Berliner Schule.
Und ich arbeite am Deutschen Elektronensynchrotron und am Europäischen Zentrum für Kernforschung in Genf.
Beim letzten Podcast haben wir über die Schönheit, nicht nur in der Natur, sondern auch in der Beschreibung der Natur gesprochen, und unter anderem, dass Schönheit auch als Kriterium für Wahrheit genommen werden kann. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, was ist denn Wahrheit eigentlich? Und das können wir natürlich ganz abstrakt philosophisch fragen, aber auch ganz konkret, zum Beispiel, wenn Physiker heute sagen, das Universum sei 13 Milliarden Jahre und 787 Millionen Jahre alt, mit einer Genauigkeit von 20 Millionen Jahren, kann man fragen, woher kommt diese Gewissheit eigentlich? Gleichzeitig ist es natürlich auch hochaktuell, wenn wir über Fakten, Fake News, jeder macht seine eigenen Wahrheiten sprechen, gibt es irgendwas, worauf wir uns dann ja, verlassen können? Gerade in der Diskussion um Corona, Klimawandel.
Ja, diese Frage, was ist Wahrheit, ist wirklich Jahrtausende alt. Und die hat ja am Ende schon Pilatus beim Verhör Jesu gestellt. Das ist eine komplexe Frage. Und ich denke, wir sollten damit anfangen, dass wir in den Naturwissenschaften unterstellen, dass es eine objektive Realität außerhalb von uns gibt. Die hat es auch schon gegeben, bevor sie überhaupt denkende Menschen gegeben hat. Und dass es an dieser Stelle tatsächlich eine absolute Wahrheit gibt, nämlich die der objektiven Realität. Wir können uns aber in unserem Denken und Forschen dieser Wahrheit immer nur relativ und immer besser annähern.
Was meinst du, wie würdest du unterscheiden Wahrheit und Realität?
Realität ist etwas außerhalb von uns, das es auch schon vor uns gegeben hat. Das Universum und die zu erkennende Natur hat schon vor uns, unabhängig von uns, existiert. Und Wahrheit ist ein Produkt unseres Denkens.
Das heißt, unsere Beziehung zu der Realität, zur Welt.
Ja, bei Wahrheit reden wir über Bilder. Und das Bild ist nicht das Original. Die Fotografie ist nicht das Original.
Das heißt, wenn wir jetzt forschen und über physikalische Wahrheit sprechen, dann sind das immer unsere Abbilder der Realität, die wir unterstellen, dass sie existiert.
Genau. Nun ist es natürlich so, dass das Konzept einer objektiven Realität schon so etwas ist wie ein Glaube. Wir setzen das voraus. Wir setzen voraus, dass es diese objektive Realität gibt. Ohne diesen Glauben sollten wir als Wissenschaftler früh morgens nicht aus dem Bett aufstehen.
Wenn wir über diese Wahrheit sprechen, oder du hast ja gesagt, wir können uns der nur annähern. Ja? Das heißt, wir unterstellen, es gibt so etwas wie eine absolute Wahrheit, oder ist es überhaupt relevant, diese Frage zu stellen?
Doch, das ist schon relevant. Und ein Weg zur Wahrheit ist natürlich immer der historische Weg gewesen, wie wir uns als Menschheit Schritt für Schritt einer gewissen Wahrheit angenähert haben. Nehmen wir mal die Keplerschen Gesetze. Die enthalten natürlich die Gesetze der Planetenbewegung, die sich auch in unserem jeden Planetensystem bestätigen lassen. Die wiederum sind eingebettet in das viel allgemeinere Newtonsche Gravitationsgesetz. Das ist schon so ein Enthaltensein der drei Keplerschen Gesetze in dem allgemeinen Newtonschen Gravitationsgesetz. Und Jahrhunderte später ist dann die klassische Mechanik eingebettet worden in Einsteins Spezialrelativitätstheorie und dann auch noch weiter in Einsteins allgemeine Relativitätstheorie. Das ist so ein typisches Beispiel, wie eine begrenzte Wahrheit, die Keplerschen Gesetze, eingebettet sind in die umfassendere und die wiederum die noch umfassendere und so weiter und so weiter.
Das heißt, es sind Spezialfälle von allgemeineren Beschreibungen, allgemeineren Bildern, größeren Bildern, oder?
Und was dabei wichtig ist, dass man spätestens dann, wenn man den nächsten Schritt getan hat, klar benennen kann, warum der Schritt zuvor, wo die Grenzen der zuvor vorhandenen Wahrheit sind. Und das ist eben beim Unterschied zwischen klassischer und relativistischer Physik einfach die Frage der Geschwindigkeit. Bei niedrigen Geschwindigkeiten ist die Welt in Ordnung, ich kann klassisch rechnen. Bei Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit muss ich dann relativistisch rechnen. Nachher ist man immer schlauer, diese Grenze meiner relativen Wahrheit in der klassischen newtonischen Physik kenne ich natürlich erst, nachdem ich die newtonische Physik überwunden habe und den nächsten Schritt getan habe.
Und deswegen auch dieser historische Weg, weil natürlich in unserer Erfahrungswelt Objekte sich ja eher langsam bewegen. Ja? Also langsam im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, das, was wir erstmal beobachten, sind Pferdewagen, die irgendwo über Straßen holpern.
Genau, weil das nur Lebensalltag ist. Wenn wir ein Lichtkern werden, ein Photon, was immer mit Lichtgeschwindigkeit fliegt, sähe unsere Welt ganz anders aus. Das ist eine Frage des Standpunkts. Wir leben normalerweise klassisch und deshalb wurde zuerst die klassische Mechanik entdeckt und erst später die relativistische. Das ist ein ganz normaler historischer Prozess und das ist häufig in der Wissenschaft so.
Nicht immer?
Nicht immer. Was ich jetzt beschrieben habe, ist, dass ist die Theorie des Paradigmenwechsels, das heißt, dass ein Paradigma das nächste abwechselt. Es passiert zuweilen auch, dass ein Modell, eine Theorie, wir kommen noch darauf, völlig falsch ist und wirklich auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen werden muss und komplett ersetzt wird. Ein schönes Beispiel, kennen vielleicht die meisten aus dem Chemieunterricht, dass die Phlogiston-Theorie der Verbrennung, nämlich dass Verbrennung was mit einer Substanz zu tun hat, die dann entweicht, völlig falsch war. Es ist umgekehrt. Zur Verbrennung brauche ich es, muss ich was heranziehen, nämlich den Sauerstoff.
Aber lange Zeit trotzdem konsistent war, auch mit Beobachtungen und allem. Also es war lange eine gute Theorie.
Ja, das Phlogiston konnte man nicht nachweisen, weil tatsächlich nichts entweicht, sondern umgekehrt die Verbrennung den Sauerstoff braucht. Diese Theorie war eben komplett falsch. Das ist eher selten. Ich denke, es ist häufiger so, dass die eine Theorie in der anderen enthalten ist.
So, das ist die historische Entwicklung, sagen wir mal, wenn wir die Wissenschaftsgeschichte anschauen, wie wir uns der Wahrheit annähern.
Ja, das ist wie so eine Art Zwiebelschalenmodell oder die russischen Püppchen, die Matroschkas, wo eben eine Wahrheit in der anderen enthalten ist im historischen Verlauf. Es gibt aber auch ganz wichtig, dass Wahrheiten gewisse Schichten bilden können. Zum Beispiel kann man beginnen mit Soziologie in der menschlichen Gesellschaft, darunter liegen wir als menschliche Einzelwesen, die Biologie. Alle biologischen Prozesse beruhen auf chemischen Prozessen und die Chemie wiederum, alle chemischen Prozesse lassen sich erklären durch Physik.
Also anders gesagt, ich meine, wir haben die Quantenmechanik, eine sehr genaue Theorie, aber das hilft uns nichts, um jetzt eine Zelle zu beschreiben. Also wir könnten kein quantenmechanisches Modell für die Stoffwechselvorgänge in einer biologischen Zelle aufstellen. Das würde uns nichts helfen. Das heißt, wir brauchen diese Metaebenen.
Genau. Der Witz ist, dass wir wirklich von einer Ebene zur anderen übergehen. Das nennt man in der Wissenschaftstheorie Emergenz. Emergieren heißt auftauchen. Auf der jeweils nächsten oder höheren Ebene tauchen völlig und grundsätzlich neue Eigenschaften auf. Schönes Beispiel ist, dass man aus einem Wassermolekül nicht herleiten kann, jedenfalls nicht einfach, die Eigenschaften von flüssigem Wasser, seine Durchsichtigkeit, seine Flüssigkeit, seine hohe Wärmekapazität, seine guten Lösungseigenschaften und so weiter und so fort. Das heißt, all die wunderschönen Eigenschaften von Wasser sind emergent und aber nicht enthalten in der Beschreibung eines Wassermoleküls.
Wir brauchen also immer dann auf neuen Schichten neue Beschreibungsebenen. Ein anderes Beispiel ist das Gehirn, wo man ja auch auf vielen Größenordnungen, also von Synapsen, also von kleinsten Übertragungen, biochemischen Prozessen, bis hin eben zum gesamten Gehirn oder Hirnarealen, unglaublich viele Prozesse hat. Und man kann eben Gedächtnis, Langzeitgedächtnis nicht mehr beschreiben, eben mit der untersten Ebene. Man hat verschiedene Schichten und emergente Phänomene und muss gucken, dass man die irgendwie miteinander in Beziehung setzt.
Und geht ja weiter mit dem extrem komplizierten Begriff des Bewusstseins und es sind eben Millionen bewusste Objekte, die Individualität haben, die in der Gesellschaft, also soziologisch, zusammenleben und zusammenleben müssen. Das sind immer solche Schritte und Stufen. Und verbunden sind solche Übergänge, solche Emergenzen meistens mit dem Begriff der Komplexität. Man geht also von der relativ einfachen, reduzierten Physik, von der Mechanik über zur viel komplexeren Chemie, dann zur Biologie und so weiter und so fort. Wir wechseln immer die Komplexitätsebene.
Was Sie eben schon gesagt haben, ist eben die Reduktion. Ja, also gerade in der Physik ist das ja eine entscheidende Stärke wahrscheinlich auch. Also viele haben die Vorstellung von Physik ja aus dem Unterricht oder aus der Schule, dass man eine Formel hat, damit kann man was berechnen und so ist die Welt. Und selbst, also ich mache die Erfahrung, wenn man ein einfaches Experiment macht, zum Beispiel einen Wurf, ja, man nimmt eine Kugel und wirft die, dann kann man mit einer Formel berechnen, wie weit die fliegt, auch den Geschwindigkeit, den Abschusswinkel. Wenn man dann aber nachmisst, sieht man, oft passt es nicht perfekt. Das heißt, wir haben zwar eine einfache Theorie, die irgendwie auch stimmt, aber immer auch damit verbunden ist, dass man die Welt, die Realität reduziert oder idealisiert. Vielleicht ist das ein besseres Wort, dass man bestimmte Effekte weglässt, so wie Luftreibung. Und natürlich auch immer die Frage, wie kann man Realität messen? Weil das ist ja ein weiterer wichtiger Punkt, wenn wir über Realität reden. Was kriegen wir eigentlich für Informationen aus der Realität? Wir können natürlich viel denken, wir können Bilder machen, aber am Ende müssen wir das ja irgendwie immer abgleichen mit der Welt. Das ist ja so ein Wechselspiel in der Wissenschaft. Wir schauen uns Welt an über ein Experiment, versuchen ein Bild zu machen, eine Theorie oder ein Modell und dann gucken wir, ob das passt.
Ja, die Physik ist eigentlich die Reduktionswissenschaft par excellence, weil sie alles reduziert, sag mal, am Ende auf klappernde Mechanismen. Und die reale Welt ist natürlich meistens komplizierter bzw. komplexer. Aber das ist ja okay, dass wir diese verschiedenen Schichten haben. Die Physik, die eben die fundamentalste aller Wissenschaften ist, und daraus leiten sich dann eben, um mal diesen Strang weiter zu verfolgen, die Chemie und dann die Biologie und dann gesellschaftliche und soziologische Wissenschaften ab. Du hast noch einen anderen Punkt angesprochen, das ist die Frage der Messfehler. Da gibt es erstmal zwei Typen. Das eine ist der statistische Fehler. Ich muss natürlich Messungen wiederholen. Das zweite ist etwas, das sind systematische Fehler, häufig auch englisch als Bias bezeichnet. Ein elementarer Bias ist, wenn zwei Schüler vor einem Ampere- oder Voltmeter sitzen und gucken aus unterschiedlichen Richtungen, dann sehen sie natürlich eine Parallaxe zwischen dem Zeiger und der wirklichen Skala. Das heißt, sie werden immer was Falsches, was Unterschiedliches ablesen.
Das heißt, wenn man so ein Messgerät hat, bringt man den als erstes bei, gerade drauf zu gucken. Oder ein Lineal, was eine gewisse Dicke hat.
Oder eben darauf zu korrigieren. Also auch durch Messung bilde ich die Realitäten unvollständig ab, wegen statistischer und systematischer Fehler. Ich kann auch, wenn ich Fragen an die Natur stelle, von einem falsche Fragen stellen oder von einem falschen Modell ausgehen. Also jede Frage, die ich stelle, bewegt sich ja in einem bestimmten, im Kontext eines bestimmten Ideensystems. Und auch das hat Beschränktheiten. Zum Beispiel sind bestimmte echte Überraschungen in experimentelle Entdeckungen da noch gar nicht eingepreist und so weiter. Da kommen wir natürlich zu einem interessanten Phänomen, dass ich ganz unterschiedliche Arten von Entdeckungen habe, die völlig überraschen, die alles andere über den Haufen schmeißen. Das war eben Ende des 19. Jahrhunderts die Entdeckung von Radioaktivität, von Röntgenstrahlen, des Elektrons und so weiter. Und es gibt Entdeckungen, die lange von Theorien vorhergesagt wurden und ersehnt werden. Wir haben 100 Jahre auf die von Einstein vorhergesagten Gravitationswellen gewartet, bis sie entdeckt wurden. Das Higgs-Teilchen, von dem wir gerade den 10. Jahrestag der Entdeckung feiern, war 50 Jahre vorher vorhergesagt, Neutrinos 25 Jahre und so weiter und so fort. Also es gibt sozusagen expected und unexpected discoveries. Das ist ein ziemlicher Unterschied.
Ja, aber wenn wir jetzt wieder mal zu einem Thema gehen, zur Wahrheit, dann ist das ja schon verblüffend, dass wir eben Bilder von der Welt haben, also Theorien, die uns Dinge vorhersagen, die wir eigentlich noch gar nicht gesehen oder gemessen haben. Und das ist ja schon verrückt, dass wir die Möglichkeit überhaupt haben, Erkenntnisse zu formulieren, die eigentlich noch gar nicht beobachtet worden sind. Das heißt, dieses Wechselspiel von wir beobachten die Welt, bauen uns daraus eine Theorie und machen die Vorhersage, wie Welt zu sein hat oder wie wir glauben, dass Welt ist, ist natürlich schon sehr, sehr mächtig. Aber funktioniert in der Stringenz auch nur in der Physik?
Ja, die Physik ist da schon in der Hinsicht besonders, als dass sie ganz stark von Theorien geprägt ist. Also theoretische Physik ist ja wirklich ein extra Studienfach und auch ein extra Beruf. Diese Theorien machen in der Tat langfristige Vorhersagen, wie gerade gesagt, Gravitationswellen, Higgs-Teilchen, Neutrinos und so weiter und so fort.
Was macht denn eine Theorie aus? Also bevor man sagen kann, weil du meinst, Physik ist besonders theoriegetrieben.
Mhm. Eine gute Theorie sollte erstmal die Wirklichkeit sehr stark und sehr effizient reduzieren. Das ist diese berühmte Forderung oder dieses berühmte Phänomen von Occam's Razor, dass eine gute Theorie mit minimalen Aussagen und Voraussetzungen auskommen sollte.
Das heißt, zu einer Beobachtung kann man immer ganz viele Erklärungen formulieren, aber wir haben jetzt eben Kriterien angelegt, was eine gute Theorie ausmacht.
Ja, eine gute Theorie ist nicht zu sagen, der Schmetterling Nummer 735 hat so und so viele Punkte, Schmetterling 6 und so weiter. Das ist Phänomenologie, das ist Theorie. Eine gute Theorie ist eben extrem reduktionalistisch. Das ist ein Segen und auch ein Fluch, gerade in der Physik und gerade in der Grundlagenphysik. Und das ist, dieses Kriterium ist einfach Effizienz. Eine Theorie soll die bunte Vielfalt der Wirklichkeit zusammenfassen, bündeln und verallgemeinern. Das ist Effizienz. Dann sollte eine gute Theorie widerspruchsfrei sein. Also das möchte ich ganz bestimmt nicht, dass sie vor Widersprüchen zerbirst. Auf ein anderes Thema kommen wir noch, nämlich Eleganz und Schönheit. Das ist ein bisschen schwerer zu beziffern.
Haben wir ja letztes Mal auch schon versucht.
Ja, eine gute Theorie sollte Vorhersagen machen, ansonsten ist sie nichtig. Wenn sie nur beschreibt, dass der Schmetterling nur so und so 5 Punkte hat, dann ist es keine Theorie, dann ist es einfach eine Beobachtung, eine Beschreibung, aber keine Theorie. Das heißt, sie sollte Vorhersagen machen und die sollten verifizierbar und möglichst falsifizierbar sein. Das ist eine in der Erkenntnistheorie ziemlich umstrittene Sache. Wie weit muss man da gehen?
Was heißt das, verifizierbar, falsifizierbar?
Also verifizieren heißt den Wahrheitsgehalt feststellen. Da gibt es also sehr puritanische Forscher, die sagen, you never know. Es ist nie sicher, ob eine Messung wirklich richtig ist.
Das könnte man aber zum Beispiel über Vorhersagen machen, Verifizierbarkeit. Dass eine Theorie eine Aussage macht, wenn man das und das Experiment durchführt, muss das und das rauskommen. Und wenn das rauskommt, sagt man, okay, das ist erstmal eine gute Theorie.
Ja, ich kann mich trotzdem täuschen und ich kann auch mit einer Beobachtung kann auch eine falsche Theorie bestätigen. Sagen Pessimisten, ich unterstütze das nicht so sehr. Wirklich, also Pessimisten sagen, eigentlich kann ich eine Theorie nur falsifizieren, weil falsch ist immer richtig.
Also wenn es Widerspruch gibt,
wenn Widerspruch ist, dann ist der Widerspruch da. Im anderen Fall weißt du nie, ob die Messung, die Beobachtung wirklich korrekt ist oder ein Fake oder eine Täuschung und ob sie nicht die falsche Theorie bestätigt.
Naja, wenn wir sagen, zu einer bestimmten Messung gibt es unendlich viele Theorien, die beschreiben können, ja, oder Modelle, wie auch immer man es nennen möchte, und man hat dann zufällig die falsche gegriffen und das ist trotzdem konsistent, naja, dann hat man halt Pech.
Diese Forderung der Falsifizierbarkeit finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen sehr streng. Da gibt es ein schönes historisches Beispiel. Um 1808 hat der britische Chemiker John Dalton das in der Schule auch gelehrte Gesetz der multiplen Proportionen entdeckt. Das heißt, er hat entdeckt, dass chemische Substanzen immer nur in gewissen ganzzahligen Verhältnissen miteinander reagieren. Das wissen wir heute, ist aber eine wundersame Sache. Wenn man zwei Eimer mit irgendwelchen Flüssigkeiten, Substanzen nimmt und kippt die ineinander, ja, warum müssen die eigentlich im Verhältnis 2:1 miteinander reagieren? Ich stehe fassungslos vor diesen Eimern. Sind diese Zahlen diesen Flüssigkeiten eingeschrieben? Die sind ja nicht eingeschrieben. Und wenn von der einen zu viel ist, bleibt da was übrig. Ja, wo kommt denn das her? Diese Ganzzahligkeit. Eigentlich gibt es in der Natur keine Ganzzahligkeit. Das Zählen ist eine menschliche Eigenschaft, dass ich Äpfel oder Getreidekörner zähle. Aber die Natur zählt eigentlich nicht. Also erstmal hat er die Beobachtung gemacht und formuliert. Das ist sozusagen der eigentliche experimentelle, beobachtende Teil seiner wissenschaftlichen Leistung.
Der ist schon genial, aber wenn man überlegt, dass man welche Gase messen oder Massen von Gasen genau messen musste.
Und dann hat er noch was Abenteuerliches gemacht. Er hat gesagt, diese den Substanzen mystisch einbeschriebenen Zahlen, die lassen sich nur dadurch erklären, dass ich einen Rückgriff nehme auf eine Idee der alten Griechen, nämlich, dass die Natur eigentlich körnig ist. Das war die Atomhypothese von John Dalton. Und dass eben zum Beispiel Wasser sich also reagiert mit H2O, 2:1, 2-mal H und 1-mal O, weil da unten Atome sind. Und das Interessante ist, Dalton und seine unmittelbaren Nachfolger konnten kein Experiment angeben, die diese Hypothese verifizierten oder falsifizierten. Und der Gang der Wissenschaften war dann ziemlich kompliziert. Es gab diese Beobachtungen der Spektrallinie, die Emissionslinie, wie die gelbe Natriumlinie, wenn ich Kochsalz in den Bunsenbrenner werfe und das Gelb leuchtet. Das Umgekehrte ist, dass danach dann Leute wie Fraunhofer entdeckt haben, dass im Sonnenspektrum schwarze Linien sind, die sogenannten Absorptionslinien. Das waren aber alles völlig erstmal bedeutungslose, rein experimentelle Beobachtungen. Es hat Jahrzehnte und Jahrzehnte, es hat fast ein Jahrhundert gedauert, bis man aus all diesen Beobachtungen am Ende ein Atommodell zusammengebaut hat und dann anhand der Beugungsexperimente, Röntgenbeugungsexperiment an kristallinen Strukturen wirklich beweisen konnte, dass die Materie tatsächlich aus Atomen aufgebaut ist.
Also auch über viele Umwege dann erst?
Völlig Umwege. Die Beobachtungen von Fraunhofer und Bunsen, die waren völlig zufällig und waren mitnichten dazu da, Dalton zu verifizieren und zu falsifizieren. Die haben einfach beobachtet, zum Teil auch Zufallsbeobachtungen, die wie gesagt, die Absorptionslinien im Sonnenspektrum. Und dass das dann sogar eine gewisse Systematik gab zu den Emissionsspektren, das war eine Ochsentour. Und die Systematik der Spektrallinien, das waren Jahrzehnte, und es war fast ein Jahrhundert, bis diese Hypothese von Dalton verifiziert werden konnte. Und nach dem berühmten Kriterium der Falsifizierbarkeit von Sir Popper, hätte man Dalton als Scharlatan und als unwissenschaftlich hinstellen müssen. Und deshalb wehre ich mich heute dagegen, Hypothesen zu verbieten. Ich lasse mir das Denken nicht verbieten. Natürlich kann ich Hypothesen machen.
Und über welche Umwege die dann verifiziert oder falsifiziert werden, das sehen wir dann in 100 Jahren.
Ja, Wissenschaft ist eben gewissermaßen nicht planbar. Also die Wege des Herrn sind unerforschlich und verworren und diskret. Es ist eben nicht so, dass die Wissenschaft eine gerade Landstraße ist. Das sieht man gerade an Dalton. Der hatte aus einer korrekten Beobachtung die am Ende korrekte Hypothese gebastelt, die aber eben völlig im Raum stand. Ein anderer sehr berühmter Wissenschaftler hat mal großspurig behauptet, er mache keine Hypothesen. Sir Isaac Newton, Hypothesis non fingo, I do not find hypotheses, hat der Gute verkündet, aber gleichzeitig die sogenannte Korpuskulartheorie des Lichts aufgestellt, die was völliger Unsinn war angesichts dessen, dass Newton primär erstmal das Sonnenlicht mit seinen Prismen in die kontinuierliche Spektren zerlegt hat. Also gerade Newton war jemand, der eher was zu tun hatte mit der Wellentheorie des Lichts. Und Newton konnte damals aus keinen Beobachtungen eine Korpuskulartheorie des Lichts schließen. Der Mann, der behauptet hat, keine Hypothesen zu machen, hatte bereits Hypothesen gemacht. Also so viel zur Ehrlichkeit oder zur Korrektheit und Konsistenz der großen Geister.
Ja, und die Wellen von Huygens verschwanden dann erstmal.
Ja.
Aber es ist gut, dass du das sagst, das ist auch ein schönes Beispiel, weil ich denke mal gerade bei unserer Einleitung, wenn man heute eben auf wissenschaftlichen Diskurs guckt und erwartet, dass eben immer gleich belastbare Erkenntnisse und Fakten rauskommen, vergisst man oft diesen Prozess, der dann mühsam mit vielen Umwegen ist, und man erwartet immer gleich, dass Wissenschaft sofort eine schöne, fertige Theorie produziert, die belastbar ist.
Die Wissenschaft lebt eben auch von den verschlungenen Wegen, von den Irrtümern, und die Wissenschaft braucht wirklich die Freiheit des Denkens. Mal herumspinnen zu können, Hypothesen aufzustellen, natürlich müssen die am Ende überprüft werden, denn, wie schon der Genosse Lenin sagte, die Praxis ist das Kriterium der Wahrheit. Oder im angelsächsischen Raum sagt man eher, the proof of the pudding is in its eating. Aber es ist genau dieses delikate Wechselspiel zwischen Theorie und Experiment, zwischen Hypothese und deren Überprüfung, die eben den Fortschritt der Wissenschaft ausmacht. Das braucht Kreativität, das braucht Freiheit, das braucht Fantasie und eben möglichst wenig Einengung. Trotzdem ist es eben so, und ich glaube, der wichtigste Glaube für einen Wissenschaftler ist der Glaube an die Vernunft und an die Existenz einer objektiven Realität. Sage ich jedenfalls als jemand, der eher zu Aristoteles neigt als zu Plato, der ja eher gesagt hat, dass die Welt eigentlich primär aus Ideen besteht.
So, jetzt sind wir der Frage nach der Wahrheit schon ein gutes Stück näher gekommen, zumindest einzugrenzen, was wir als Physiker unter Wahrheit verstehen. An der Stelle machen wir eine Pause, und beim nächsten Mal werden wir besprechen, woher wir eigentlich wissen können, wie die Welt des ganz Kleinen oder ganz Großen funktioniert.
Und wieso können wir uns so unendlich weit rauslehnen und zurückschauen bis zum Anfang der Welt und hinausschauen bis an den Rand des Universums?
Oder auch die kleinsten Dinge uns anschauen. Also die Fragen und weiteres beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
Zum Abschluss hören wir noch einmal ganz kurz Einsteins Glaubensbekenntnis aus dem Jahre 1932.
Das Schönste und Tiefste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Es ist mir genug, diese Geheimnisse staunend zu ahnen und zu versuchen, von der erhabenen Struktur des Seienden in Demut vom mattes Abbild geistig zu erfassen.